diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, wie eine Koloskopievorbereitung genau abläuft. Wenn du erfahren möchtest, ob das Abführen deinem Darm und vor allem deinem Darmzoo tatsächlich schadet und wenn dich interessiert, was du nach der Koloskopie konkret tun kannst, um deinen Darm und Darmzoo wieder gut aufzubauen. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte. Heute geht es in dieser Bauchdetektivgeschichte um ein Thema, das vielen ordentlich Bauchweh macht, unter Anführungszeichen, oder zumindest Bedenken. Und zwar nicht wegen der Untersuchung selbst oder der Diagnose, die vielleicht dort gestellt wird, sondern vor allem wegen dem, was davor kommt. Ich rede von einer Koloskopie, also einer Darmspiegelung und konkret hier der Vorbereitung darauf. Und ich habe mir gedacht, ich teile heute mal meine ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema, weil ich nämlich am 12. Jänner 2026 zum ersten Mal selbst eine Darmspiegelung, also eine Koloskopie, habe machen lassen. Und zwar zur Darmkrebsvorsorge. Es ist ja so, dass Koloskopien, also eben Darmspiegelungen, Spiegelungen vom Dickdarm, wo man sich den genau anschaut, dass die aus verschiedenen Gründen gemacht werden. Also wenn Bauchbeschwerden da sind, eben zur Abklärung, ob da eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zum Beispiel vorliegt oder ob es Blutungen gibt und dergleichen. Aber es ist, auch wenn man keine Beschwerden hat, medizinisch empfohlen, dass man ab 45 einmal zur Kontrollkoloskopie geht, zur Darmkrebsvorsorge. Leider wird das bei uns, also in Deutschland und Österreich, erst ab 50 von den Krankenkassen bezahlt, im Gegensatz jetzt zum englischsprachigen Raum, zum Beispiel England oder USA. Aber es ist trotzdem wichtig und ich habe Krebsfälle in der Familie, zwar keinen Dickdarmkrebs, aber immerhin, und habe mir einfach gedacht, ich gehe dieses Jahr mit 48 jetzt auf jeden Fall zur Spiegelung. Ja, und obwohl mich dieses Thema beruflich seit jetzt über 10 Jahren begleitet und obwohl ich weiß, wie der Darm funktioniert und ich immer wieder auch meine Patienten, Patientinnen durch diese Vorbereitungen zum Beispiel begleite, trotzdem habe natürlich auch ich Respekt davor gehabt. Aber eben nicht vor der Untersuchung, sondern eher vor der Vorbereitung. Und genau deswegen möchte ich heute diese Erfahrungen mit dir teilen. Weil ich glaube, es macht einfach einen Riesenunterschied, ob man etwas irgendwie theoretisch liest oder hört oder irgendein Handout bekommt oder ob man es eben selbst erlebt hat. Und vorweg gleich mal meine wichtigsten Erkenntnisse. Die Vorbereitung ist unangenehm, ja, aber sie ist definitiv machbar und sie ist absolut nicht das Drama, zu dem sie oft gemacht wird. Warum ist jetzt eine gute Vorbereitung so entscheidend? Eine Koloskopie steht und fällt mit der Vorbereitung, also konkret mit dem, wie sauber der Darm ist, weil ein sauberer Darm bedeutet bessere Sicht für den Arzt, für die Ärztin, die spiegelt, meistens eine kürzere Untersuchungsdauer und auch viel weniger Risiko, dass irgendetwas übersehen wird. Und ganz wichtig, es ist dann auch so, dass man die Spiegelung nicht wiederholen muss, wenn es gleich beim ersten Mal passt. Es ist jetzt so, dass die Vorbereitungsqualität nicht von den Ärzten, Ärztinnen nach Gefühl beurteilt wird, sondern mit einer standardisierten Bewertungsskala. Am häufigsten wird dabei die sogenannte BBS PS verwendet. Das steht für Boston Bowel Preparation Scale. Und da ist es so, da wird der Dickdarm in drei Abschnitte eingeteilt. Den rechten Dickdarm, den querverlaufenden Dickdarm und den linken Dickdarm. Und jeder dieser Abschnitte, der bekommt 0 bis 3 Punkte vom Endoskopiker, also von dem oder der dich spiegelt. 0 Punkte, das bedeutet, dass der Darmabschnitt nicht beurteilbar ist. Er ist total verschmutzt, man kann nichts sehen. 1 Punkt bedeutet viel Stuhl, schlechte Sicht. 2 Punkte, ausreichend sauber, Schleimreste sind möglich. Und 3 Punkte für einen Abschnitt ist die beste Bewertung. Das bedeutet sehr sauber, ganz klare Sicht. Du kannst also quasi maximal 9 Punkte sammeln und die findest du auch auf deinem Befund. Da steht dann irgendwo BBPS3/3/3. Ja, das bedeutet 9 Punkte, also für jeden Abschnitt 3 Punkte. Und eine gute Vorbereitung ist dann, wenn du auf jeden Fall mehr als 6 Punkte gesammelt hast und kein Abschnitt mit 0 Punkten bewertet wurde. Das bedeutet dann, dass die Untersuchung auch aussagekräftig und verwertbar ist und auf keinen Fall wiederholt werden muss. Und ich meine, es ist so, der Darm muss natürlich nicht klinisch steril sein, das ist auch gar nicht möglich. Er muss für den Untersuchenden einfach nur gut einsehbar sein. Wie kommt man jetzt aber dahin, dass er einfach gut einsehbar ist? Der Bereich unseres Verdauungssystems, der ja den Stuhl normalerweise sammelt und wo wirklich immer viel los ist, ja, sozusagen. Da kommt es jetzt mal drauf an, auf das Essen die Tage vorher. Und viele denken jetzt vielleicht, naja, dann esse ich einfach nichts, das passt dann schon. Nein, bitte nicht, ja, das geht wirklich nicht, ja, und das ist auch gar nicht nötig. Was hilft, ist wirklich, dass man schaut, dass man je nachdem, wie schnell man die persönliche Verdauung ist, dass man auf eine leicht verdauliche, strukturierte Kost schaut. Das bedeutet, dass man je nachdem, also vielleicht so 3 Tage vorher, 4 Tage vorher, schon mal schaut, dass man die Ballaststoffe ein bisschen zurückschraubt. Und das muss ich sagen, das war für mich die größte Challenge, ja, weil ich natürlich als Bauchdetektivin, als Darm-Zoofutter-Verfechterin habe überall irgendwo Ballaststoffe drinnen. Nüsse, Samen, Kerne, alles Mögliche mit Schalen, viel pflanzenbasierte Ernährung, kaum tierische Produkte. Also es war nicht leicht für mich, aber ich habe es konkret so gemacht, dass ich 3 Tage vorher wirklich geschaut habe, nur noch sehr fein vermahlene Ballaststoffe zu verwenden. Also zum Beispiel fein vermahlenes Vollkornbrot, Vollkornmehl, Vollkorngrieß, auch sowas wie Hirseflocken, also etwas wirklich ganz Kleines. Und geschaut habe, dass ich gar keine Körner mehr drinnen habe im Essen. Keine Tomaten, Gurken, Beeren, Obst, also gerade so Tiefkühlbeeren zum Beispiel. Da sind ja in den Himbeeren, Brombeeren, Ribisl, also Johannisbeeren sind ja dann diese kleinen Körnchen drinnen. Kiwi, Weintrauben mit Kernen, Mais, all das eben nicht mehr im Essen gehabt habe. Auch keine Samen mehr verwendet habe, Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, Sesam, Mohn, alle diese Dinge nicht. Und 2 Tage vorher habe ich dann auch alles geschält, also auch Äpfel, Birnen und so weiter. Ja, wirklich gut geschaut, weil ich einfach, ich kenne ja die Ärzte, Ärztinnen, die spiegeln, und weiß von den Erzählungen, wie unangenehm das ist, wenn eben das Endoskop dann zum Beispiel mit irgendwelchen Kernen verlegt wird. Dann muss man das alles, man kann das versuchen zu spülen, aber das geht oft nicht. Und dann dauert das halt ewig, weil dann alles rausgezogen werden muss, wieder aus dem Bauch und dann alles abgewaschen und dann wieder rein. Also ja, es muss ja nicht sein. Ne? Also abgesehen von dieser Ballaststoffeinschränkung habe ich bis zum Vortag vor der Untersuchung ganz normal gegessen. Und dann am Vortag, vor der Untersuchung, in der Früh ein Frühstück ohne diesen ganzen Ballaststoffen, die ich normal dabei habe, also keine Pancakes mit irgendwelchen Samen drinnen, auch kein Müsli, kein Porridge, solche Dinge, sondern wirklich eher so ein Brotfrühstück, ein klassisches, ganz normal, aber auch mit Käse oder Aufstrich, Schinken, was man halt da möchte, Ei, weiches Ei und so. Das war bei mir in dem Fall ein Sonntag, das hat eh gut gepasst. Zum Mittag habe ich dann wieder eine ballaststoffarme, eher leichte Mahlzeit gegessen. Also ich habe mir da, wichtig ist, dass man da auch leicht verdauliches Eiweiß und nicht zu viel dabei hat, weil das natürlich länger im Magen bleibt, ja, und die ganze Verdauung natürlich verzögert. Das heißt, ich habe da Hühnerfleisch gekochtes gegessen. Man könnte auch genauso Käse, Milchprodukte nehmen, also was mit Quark, also Topfen, oder eben was mit Käse überbacken, Gemüse, wie gesagt, geschält, keine Kerne drinnen. Ich habe da eben so ein Mischgemüse gehabt und Hühnerfleisch ein bisschen. Ich habe einen Reis dazu dann gegessen und ich habe mir eben auch einen großen Topf Hühnersuppe gekocht, in weiser Voraussicht. Da komme ich dann später noch drauf, wieso du diese Suppe dann gut brauchen kannst. Du kannst dann natürlich auch Nudeln oder Kartoffeln oder solche Dinge essen. Auf jeden Fall, wie gesagt, keine Kerne, keine Schalen, kein kernhaltiges Obst oder Gemüse, wie schon vorher erwähnt. Und dann geht's am Abend dann los mit der Abführlösung. Und das ist, glaube ich, der Teil, vor dem die meisten am größten Respekt haben. Eben diesem Abführmittel trinken zur Darmreinigung. Und ja, das Trinken ist nicht angenehm, weil der Geschmack extrem gewöhnungsbedürftig ist. Also für mich, es war picksüß und es hat nach Mango geschmeckt. Aber es ist zeitlich begrenzt und es gibt da ein paar Tricks, die ich jetzt mit dir teilen möchte, die das Ganze wirklich erleichtern. Was mir extrem geholfen hat und auch meinen Patienten und Patientinnen, denen ich das immer wieder empfehle, das trinkt diese Lösung eiskalt. Du kannst ruhig Eiswürfel dazugeben. Das macht einfach, dass du es nicht so stark schmeckst. Trink mit Strohhalm, halte dir auch gern die Nase zu und trink das Ganze in ganz kleinen Schlucken. Langsam, immer mit Pausen. Also du kannst dir da ruhig eine Stunde Zeit lassen, bis du diese Spüllösung getrunken hast. Zum Beispiel alle 10 Minuten ein kleines Glas, ein 8 Liter von dieser Spüllösung trinken. Und ich habe für meine Vorbereitung ein Präparat bekommen, das sich Plenvue nennt. Und das ist ein sogenanntes Low-Volume-Prep, also eine Darmspüllösung mit geringem Trinkvolumen. Das heißt, man trinkt eigentlich am Tag vor der Spiegelung 2x einen halben Liter und dann am Untersuchungstag nochmal 1/2 Liter in der Früh. Und das ist super, weil das ist schon mal 1/2 Liter weniger als bei anderen Präparaten. Also es gibt auch so ein Präparat, das ich kenne, das heißt MoviPrep. Da trinkt man 2 Liter insgesamt. Das heißt, ja, das ist ein bisschen mehr. Also wenn du eh schon Probleme hast mit diesen Lösungen, dann schau, dass du ein Low-Volume-Prep bekommst, wo du möglichst wenig trinken musst. Und das, was ist das überhaupt? Es ist eine sogenannte PEG-Lösung. PEG, das steht für Polyethylenglykol und das ist ein sogenanntes osmotisches Abführmittel. Also das zieht quasi Wasser in den Darm und so wird der Darminhalt dann immer flüssiger und wird dann auch, also spült es dann das Ganze auch raus. Ja? Und die Lösung enthält auch Elektrolyte, also Natrium, Kalium und so, damit der Flüssigkeits- und Salzhaushalt halbwegs stabil bleibt. Und das macht, finde ich, den Geschmack wirklich sehr, sehr eigenartig, weil es picksüß ist, aber auch ein bisschen salzig. Also ja, es ist kein Highlight, sagen wir so mal. Jetzt ist es so, dass einer der häufigsten Bedenken oder Ängste ist von Patienten, Patientinnen, also ich habe es mir nicht gedacht, weil ich es ja weiß, aber oft kommt so die Angst, na, macht das nicht meinen ganzen Darm zu, also mein Mikrobiom kaputt? Und die klare Antwort ist dann nein, du brauchst da keine Angst haben. Dieses Abführmittel, das reinigt den Darminhalt, ja, also schaut, dass da alles rausgeht, aber es zerstört nicht dauerhaft dein Mikrobiom. Der Großteil unseres Mikrobioms, unserer Darmbakterien oder der Bakterien, Viren und Pilze, die mit uns in Symbiose leben, der sitzt in der Darm, an der Darmwand oder in der Schleimschicht. Also das schwimmt nicht alles frei herum und wird dann ausgespült. So kannst du dir das nicht vorstellen, zum Glück, ja. Und wir wissen aus Studien auch, es gibt kurzfristige Veränderungen, aber die sind total rasch reversibel. Also das erholt sich total schnell. Überhaupt kein Vergleich zum Beispiel mit einer Antibiotika-Behandlung. Also du kannst das Ganze unbedenklich trinken und du trinkst eben nicht nur die Spüllösung, sondern du trinkst dann auch mindestens 1 bis 2 Liter klare Flüssigkeit danach. Ja, das kann jetzt sein Wasser, Verdünnsirup, Fruchtsaft ohne Fruchtfleisch. Es kann Kaffee sein, Tee sein, mit Zucker ist kein Problem, aber keine Kuhmilch oder keinen Pflanzentrink oder eben klare Suppe. Und das war für mich wirklich das Highlight. Ja, ich war so froh, dass ich mir diesen riesen Suppentopf gekocht habe, als Gegengewicht zu dieser picksüßen Darmspüllösung. Und diese klare Flüssigkeit, die ist auch wichtig, weil die dient der Kreislaufunterstützung und auch, dass du keinen Hunger dann bekommst. Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Und es ist dann schon ein bisschen unangenehm. Du merkst, es tut sich da was im Bauch. Es wird eben dieses Wasser in den Darm gezogen und dann geht's los. Aber es ist dann, also du solltest deswegen auch mit der Darmreinigung so starten, dass du da um 4 bis spätestens 6 Uhr beginnst, damit du dann auch gut schlafen gehen kannst und dann nicht in der Nacht die ganze Zeit aufstehen musst und aufs Klo rennen musst. Wichtig ist natürlich auch, dass du dann, wenn du damit startest, ja, also ich habe, glaube ich, um 17 Uhr oder so begonnen, dass du dann nichts mehr isst, aber eben deine Darmspüllösung trinkst und die klare Flüssigkeit neben dieser Lösung, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und Suppe ist da wirklich eine super Sache, also so als Tipp. Ja. Dann ist es so, am Untersuchungstag selber darfst du nichts mehr essen, auch nicht rauchen, wenn du rauchst oder sowas. Und mindestens 4 Stunden vor deinem Untersuchungstermin nimmst du dann die 2. Dosis, die du wieder auflöst in Wasser und dann trinkst. Am besten gemäß den Tipps, die ich dir vorher gegeben habe, eiskalt mit Strohhalm Nase zu halten, ganz kleine Schlucke und so weiter. Das kennst du schon. Und dann so viel klare Flüssigkeit nachtrinken, wie du möchtest. Und das Schöne ist, du kannst eben auch, wenn du eben Kaffee oder Tee in der Früh trinkst, kannst du das auch gerne machen. Halt schwarz, ohne Kuhmilch, ohne Pflanzentrink, gerne mit Zucker, wenn du möchtest. Genau. Wichtig ist, dass du ab 2 Stunden vor deiner Untersuchung dann nichts mehr trinkst. Ist auch wichtig, weil du musst ja auch zur Untersuchung hinfahren und ansonsten, wenn du dann keine Toilette in der Nähe hast, ist das nicht so günstig. Und das Ziel ist im Endeffekt kamillenteeartiger Stuhlgang, wobei man eigentlich nicht mehr unter Stuhlgang, von Stuhlgang sprechen kann, sondern es ist wirklich wie Kamillentee, klar oder sogar oder eben so gelblich und ohne irgendwelche Bestandteile drinnen, ohne irgendwelche Flankerl oder so, also feste Bestandteile. Eben wie Kamillentee, das wäre optimal, ja. Und ansonsten gibt es nicht mehr besonders viel zu beachten. Wichtig ist vielleicht, dass du Schmuck zu Hause lässt, Ohrringe, Ketten, Piercings, irgendwelche Dinge, Nagellack entfernst und dass du nicht vergisst, du wirst dort sediert, das heißt, du bist im Dämmerschlaf, das heißt, du darfst dann auch nicht Auto fahren, Radfahren oder sowas, also entweder dich hinbringen lassen und abholen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ich bin ja normalerweise immer mit dem Radl unterwegs. Ich bin diesmal natürlich mit der Straßenbahn gefahren. Ja, und die Koloskopie selber, das ist eigentlich total angenehm. Also du schläfst, du solltest eben auch wohin gehen, wo das gut funktioniert. Nicht, wo du irgendwelche Horrorgeschichten hörst von Leuten, die da aufgewacht sind oder sowas. Ja, bei mir hat das super geklappt, war total angenehm. Was vielleicht auch keine schlechte Idee ist, je nachdem, wo du diese Untersuchung durchführen lässt, dass du dir vielleicht was einpackst für nachher zum Essen. Je nachdem, um welche Uhrzeit die Untersuchung ist, bist du ja dann schon viele Stunden nüchtern und wirklich durchgeputzt. Also da ist nichts im Verdauungstrakt. Deswegen denk dran, dass du dir da vielleicht gleich was mitnimmst, was du verträgst, was dir schmeckt. Sei es jetzt Reiswaffeln, Zwieback, ein Stück Semmel oder Weckerl, eine Banane. Ja, alles das. Und auch etwas zu trinken eben. Ja, und nach der Koloskopie geht es dann um den Darmaufbau. Und da ist es jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie dir Probiotika kaufen musst und das dann einnehmen, weil das ist auch was, was viele jetzt automatisch denken, da muss ich jetzt unbedingt nachhelfen, Probiotika und Präbiotika und alles Mögliche da einkaufen. Nein, was dein Darm so oder dein Darm jetzt wirklich braucht, sind oder wo du da gut unterstützen kannst, sind fermentierte Lebensmittel. Ich habe zum Beispiel dann gleich mir einen Kefir besorgt, den getrunken und vielfältiges Darmzufutter. Ja, das Das ist der größte Hebel, die pflanzliche Vielfalt. Ja, da, es geht einfach darum, dass die Bakterien, die ja eben zurückgeblieben sind, wie ich schon vorher erklärt habe, ist ja nicht so, dass das alles rausgewaschen wird. Das hängt ja an der Schleimhaut oder in der Schleimschicht. Ja, und die ist ja, bleibt ja, die ist ja intakt, dass die Tiere dann wieder gut gefüttert werden, weil denen das Futter ist natürlich weg. Ja, das heißt, da wieder viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel einbauen. Da zählt jede Pflanze, jedes Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Kerne, Kräuter, Gewürze, Vollkorngetreide, alles. Alles kannst du einbauen. Und das Schöne ist, es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die Vielfalt. Das Ziel ist immer diese 30 verschiedenen pflanzlichen Lebensmittel pro Woche. Und wenn du da Hilfe brauchst, auf das besser zu schauen, ja, dann hol dir gerne meinen Plant Points Tracker. Ich habe ihn dir in den Shownotes verlinkt, weil da der Tracker, der hilft dir wirklich dabei, dass du sichtbar machen kannst, wie bunt deine Woche wirklich ist und dass du aus, ich soll jetzt mehr Obst, Gemüse, mehr pflanzliche Lebensmittel einbauen, ein konkretes Ziel machen kannst. Du kannst das wirklich ein bisschen beobachten und brauchst dir da keinen Druck machen. Und vor allem kannst du dir diese ganzen teuren Supplements sparen. Du musst keine Probiotika kaufen, du musst auch sonst nichts einkaufen, keine Akazienfasern oder teilhydrolysiertes Guarkernmehl oder sonst was. Vor allem, wenn du auch selbst, wenn du nicht, also wenn jetzt nicht nur zur Vorsorgespiegelung warst, sondern weil du auch eine von mir aus chronisch entzündliche Darmerkrankung hast oder Reizdarm diagnostiziert bekommen hast und. Trotzdem ist es möglich, diese pflanzlichen Lebensmittel einzubauen, weil es um ganz kleine Mengen geht. Das heißt, du brauchst jetzt nicht zum Beispiel 3 Äpfel essen, sondern es geht da zum Beispiel um ein Speigerl, wie wir in Österreich sagen, also ein Stückerl von so einem Apfel oder eine Himbeere zum Beispiel zählt schon als Plant Point. Ja? Und bei den Gewürzen und Kräutern ist es so, dass 4 verschiedene Kräuter oder Gewürze als ein Plant Point zählen, ja. Auch Tee zählt, Olivenöl zählt, Kaffee zählt. Also das heißt, es ist wirklich einfach, dahin zu kommen. Und eben nochmal, es zählt die Vielfalt und nicht die Menge. Ja, der Darmaufbau ist wirklich dann keine große Hexerei. Und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst und sagst, du willst das wirklich ganzheitlicher angehen, du hast zum Beispiel irgendeine Darmerkrankung oder einen Reizdarm, dann kannst du dir auch mein Tutorial Darmaufbau leicht gemacht holen. Da nehme ich dich wirklich an die Hand und da geht es nicht nur um Plant Points, sondern wirklich um alle Aspekte, die wichtig sind, von Stressbalance angefangen über Essverhalten bis wie du dein Essen genau zusammenstellst, natürlich inklusive Plant Points und. Also Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Wie habe ich jetzt konkret gemacht? Also ich habe mir, wie gesagt, einen Kefir besorgt, dann, weil ich das gerne trinke und auch weiß, dass ich es gut vertrage, und habe dann ein Obst dazu gegessen. Das war dann gleich eine schöne Kombination aus Eiweißfett, Kohlenhydraten und Darmzufutter und dann normal Mittag gegessen, halt keine Riesenportionen, sondern immer ein bisschen bisschen aufgeteilt, Nachmittagssnack und Abendessen dann eben auch wieder normal. Das heißt, ja, und dann dran geblieben. Also für mich war das dann sowieso eine große Erleichterung, weil ich bin ja nicht bei 30 Plant Points pro Woche, sondern eher bei 40, 50, 60 oder so. Also für mich war es ja eher schwieriger, das wegzulassen, als dazu zu nehmen. Ich bin einfach dann wieder zu meiner normalen Ernährung zurück sozusagen. Und ich schaue grundsätzlich drauf, dass ich fermentierte Lebensmittel einbaue. Da gibt es übrigens auch eine Bauchdetektivgeschichte zu diesem Thema, die ich dir sehr gerne unten in den Shownotes verlinke. Denn es ist nicht nur jetzt Milch und Milchprodukte, also Kefir, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt, Käse oder sowas, sondern natürlich auch sowas wie Sauerkraut, Kimchi, Miso. Also es gibt eine Reihe von Lebensmitteln, die man da einbauen kann, um auch wieder immer ein bisschen neues Darm, nicht nur Darm zu Futter, sondern auch Darm zu Mitbewohner und Mitbewohnerinnen reinzubekommen ins System. Ja, also ich hoffe, das war eine interessante Bauchdetektivgeschichte für dich mit meinem Bericht von meiner persönlichen Vorsorgekoloskopie. Das, was ich mir daraus mitgenommen habe für mich und auch dir weitergeben möchte, ist, dass der Respekt davor fast immer größer ist als das, was dann tatsächlich passiert. Und ja, die Vorbereitung ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber sie ist easy machbar. Und es zahlt sich aus, denn gerade wenn man es jetzt als Vorsorge, als Krebsvorsorge macht, dann ist das die einzige Krebsvorsorgeuntersuchung, bei der Krebs auch gleich direkt behandelt werden kann. Denn wenn der Arzt die Ärztin Polypen sieht, dann kann er die direkt bei der Spiegelung wegzwicken und die Sache ist sozusagen erledigt. Ja? Und das ist schon ein Riesen-Benefit und es tut nicht weh, man schläft wunderbar dabei. Ja, also ich kann es dir nur sehr ans Herz legen und wenn nichts war, so wie bei mir, dann gehst du in 10 Jahren dann wieder zur Kontrolle. Ja, die Sache ist erledigt. Ja, ich wünsche dir eine gute Koloskopie. Hoffe, dass du jetzt alles hast, was du brauchst für die Vorbereitung und für den Darmaufbau danach. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform hinterlässt und auch natürlich, wenn du diese Bauchdetektivgeschichte jemandem weiterempfiehlst, vielleicht jemanden, der gerade vor einer Koloskopie steht oder der dringend eine machen sollte. Ja, und wenn du dich, wie gesagt, ganz besonders und gut und ganzheitlich um deinen Darm und Darm zu kümmern willst, dann hol dir gerne mein Tutorial Darmaufbau leicht gemacht oder eben auch meinen Plant Points Tracker. Beide Links findest du unten in den Shownotes. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela. Thank you.